Aufnahme. Podcasts und Videos mit Philipp.
Meine Storys. Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von mir. Von Achtung Aufnahme, Podcasts und Videos mit Philipp. Heute wieder mit der Rubrik Meine Storys. Und heute geht es um ein Thema, was mich total fasziniert, was mich immer schon sehr, sehr interessiert hat, wie viele Themen. Ihr kennt mich mittlerweile. Aber das ist ein Thema, was wirklich wunderschön ist und wo ich auch gerne irgendwann einmal selber wäre. Es geht um die Antarktis. Unseren riesigen südlichsten Kontinent am Ende der Welt. Eine Eiswüste am anderen Ende der Welt. Ich möchte jetzt einen Überblick über den südlichsten Kontinent unserer Erde geben. Es gibt hier doch einiges zu erzählen. Und die allerwichtigsten Faktoren habe ich in einem eigenen Artikel zusammengefasst. Auf den Bezirksblättern in Mödling zu lesen auf meinbezirk.at/Moedling. Eiswüste, Kälte, beinahe unendliche Größe und schiere Weite des Landes, Wind und Schnee, verstreute Forschungsstationen, vergangene geschichtsträchtige Expeditionen, die leider auch tödlich ausgingen und vieles mehr. All dies kann man und soll man auch mit dem größten Kontinent, dem größten, südlichsten Kontinent unseres Planeten verbinden. Antarktika oder auch Antarktis genannt, umgangssprachlich hier und da auch Südpol genannt. Prächtige Eismassen sind das und beinahe total und unberührte Natur lassen beinahe darauf schließen, dass man sich im wahrsten Sinne des Wortes auf einen fernen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems befindet. Auch das ist möglich, aber dazu gibt es vielleicht mal einen eigenen Podcast. Die Antarktis, das Wort stammt vom altgriechischen Antarktikos, also der Arktis gegenüber. Der Arktis ist quasi der Nordpol, deshalb ist die Antarktis der Südpol und liegt am gegenüberliegenden Ende unserer Welt. Die Arktis ist offiziell dänisches Staatsgebiet und der Südpol, also die Antarktis, ist internationales Staatsgebiet. Umfasst die um den Südpol gelegenen Land- und Meeresgebiete, also auch im Groben den Kontinent Antarktika eben und den südlichen Ozean, das ist das Südpolarmeer und die Antarktik. Zu den internationalen Rechten und wem dieses Land quasi gehört, kommen wir später noch dazu. Als geografisch-astronomische Zone wird sie durch den südlichen Polarkreis begrenzt und reicht somit vom Südpol bis 66 Grad und 33 Minuten südliche Breite. Die Fläche der Antarktis beträgt sage und schreibe 14,2 Millionen Quadratkilometer. Das ist ungefähr noch einmal ganz grob die Hälfte von ganz Europa. Ganz Europa hat eine Fläche von 10 Millionen Quadratkilometer. Also es ist eine riesige, riesige Fläche. Die Bevölkerung der Antarktis besteht nur aus Forschern, Wissenschaftlern und auch, man will es nicht glauben, Touristen und beträgt ungefähr, ganz grob, 1000 bis maximal im Sommer 2000 Personen, wenn auch Touristen vor Ort sind. Die Antarktis wurde ab 1820 von verschiedenen Forschern und Seefahrern befahren und untersucht. Sie ist die Antipodin der auf der Nordhalbkugel über dem Nordpol liegenden Arktis. Im Jahre 1959, wurde im Antarktis-Vertrag Regeln für die friedliche Nutzung und Forschung der Polkappen aufgestellt. Seitdem gilt die Antarktis als das größte Naturschutzgebiet des Planeten. Der Festlandbereich der Antarktis bildet die allergrößte Eiswüste unserer Erde. Sehr faszinierend sind für mich die Forschungsstationen und doch die unter Anführungszeichen ganz klein und nur etwas belebte Antarktis. Und zwar gibt es 85 Forschungsstationen vor Ort. Es gibt viele interessante TV-Dokumentationen und Berichte darüber in den Medien. An dieser Stelle möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern und alle, die in meinem Artikel dabei sind, den Leserinnen und Lesern zum Beispiel den Kulturkanal ORF3 oder Arte TV empfehlen. Ich habe im Artikel auf meinbezirk.at/Moedling für Mödling die Links am Ende des Artikels hinzugefügt. Die Links gibt es auch in meinem YouTube-Video. Das möchte ich auch sehr empfehlen. Da gibt es ein eigenes Video dazu, was ich über die Antarktis gemacht habe, mit guten Fotos und ein paar guten Videoclips. Diese Dokumentationen auf ATV zum Beispiel sind wirklich sehr zu empfehlen. Die Stationen, die so manchen Beobachter und Berichterstatter als ferne Außenposten der menschlichen Zivilisation gelten, es gibt auch Vergleiche zu möglichen Außenposten auf dem Planeten Mars, der wahrscheinlich in den nächsten ca. 100 bis 200 Jahren nächste teilbesiedelnde Planet in unserem Sonnensystem. Und sie besteht seit den 1950er Jahren, bestehen diese Außenposten, und im Jahr 2004 wurde ihre Zahl mit 85 angegeben, das habe ich vorher schon erwähnt, also es ist relativ viel. Ungefähr die Hälfte der Forschungsstationen ist ganzjährig besetzt, während die übrigen nur im antarktischen Sommer genutzt werden. Besonders erwähnen möchte ich, und auch sehr bekannt sind Forschungsstationen wie die US-amerikanische McMurdo-Station. Das ist quasi eine kleine Ministadt, die größte Station der 85 Stationen auf der Antarktis. Sie besteht auch aus 85 Gebäuden, das ist nur ein reiner Zufall, die gleiche Zahl wie die Anzahl der Forschungsstationen. Es gibt auch die deutsche Neumayer 3-Station und die bekannte Scott Amundsen Südpol-Station, die direkt am Südpol aufgestellt ist. Auch hier gibt es gute Fotos hier im Artikel und auch gute Fotos in meinem YouTube-Video, also bitte schaut es euch an. Der Verkehr in der Antarktis, richtig gehört, es gibt auch Verkehr in der Arktis und auch einen Highway bzw. eine Autobahn. Ja, man will es nicht glauben, man hat sogar früher versucht, eigentlich verrückt, mit dem VW Käfer die Autobahn in der Antarktis zu, ich würde mal sagen, erklimmen. Richtig gehört. Ich habe da viel recherchiert, habe auch tolle Fotos und gesehen und tolle Berichte gelesen. Doch mehr jetzt im Detail dazu. Der Verkehr in der Antarktis hat sich dank der modernen Technologien von einzelnen Entdeckern, die natürlich zu Fuß die isolierten und abgelegenen Gebiete der Antarktis durchqueren, zu einer schnellen Art des Reisens an Land und vor allem in der Luft und auf Wasser gewandelt. Die Nachfrage nach Transport in der Antarktis wird vor allem durch die Forschung. Im Sommer sind doch knappe maximal insgesamt 5000 Forscher, also es ist doch ein bisschen mehr, als ich vorher gesagt habe mit den 2000, aber das war der Stand 2017, und den Tourismus getrieben. Also wenn der Tourismus intensiv ist, sind es doch ein bisschen mehr als 2000, da kann es bis zu 20, 30, sogar 40.000 Besuchern pro Jahr gehen, aber das ist wirklich eine Maximalzahl. Verkehrssysteme in einem abgelegenen Gebiet wie der Antarktis, die müssen extrem niedrige Temperaturen logischerweise und anhaltende Winde aushalten, um vor allem die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten. Durch die Fragilität der Umwelt kann nur eine begrenzte Menge an Verkehrsbewegungen stattfinden. Außerdem müssen ökologisch verträgliche Mittel genutzt werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Man muss wirklich sehr, sehr aufpassen, denn die Umwelt Sünder in der Antarktis werden extremst abgestraft. Es darf dort quasi so gut wie gar nichts weggeschmissen und weggehaut werden, nur in den dafür vorgesehenen Einrichtungen. Jetzt kommen wir kurz zu dem von mir vorerwähnten VW Käfer. Der ist nur ganz kurz eingesetzt worden. Der sogenannte Landverkehr in der Antarktis wird für gewöhnlich zu Fuß mit Skiern oder Schneeschuhen oder Fahrzeugen, das sind meistens Kettenfahrzeuge wie Schneemobile oder Bulldozer, und auf Hundeschlitten abgewickelt. Neben Schlittenhunden als Zugtiere wurden vereinzelt sibirische Ponys, Segel, Zugdrachen oder auch menschliche Muskelkraft eingesetzt. Das heißt, man hat auch die Menschen vor Schlitten gespannt und die Schlitten gezogen haben. Im Jahre 1964 begann die australische Monson-Station eine Reihe von VW-Käfern, jetzt kommen wir zu den VW-Käfern, zu verwenden. Ich denke, dass mein Schwiegervater lange in den 70er Jahren einen VW-Käfer hatte, ist es eigentlich total witzig. Der erste Serienwagen, bitte zuhören, der erste Serienwagen, der in der Antarktis genutzt wurde. Das erste Modell erhielt den Namen Antarktika 1. die wenigen damals vorhandenen qualitativ schlechten und häufig total logischerweise schneeverwehten Straßen begrenzten die Einsatzmöglichkeiten aber extrem stark. Eine dieser Straßen ist meines Wissens eine der einzigen Straßen bitte unter Anführungszeichen, ist die sogenannte South Pole Traverse. Eine ca. 1450 Kilometer lange Straße, die die amerikanische vorher erwähnte McMurdo-Station an der Küste mit der Amundsen Scott Südpolstation verbindet, dass ich es herausbringe. Man muss sich das vorstellen, dass das vorpräparierte Pisten sind, die gewisse Markierungen auf der Seite haben. Entweder werden Fässer oder diverse Stecken mit Segelmarkierungen, mit Fahnenmarkierungen hineingesteckt, um die Straße quasi zu erkennen. Zwischen der russischen Station Mirny und der Vostok-Station existiert zum Beispiel eine ungeebnete Schneepiste. Sie dient der alljährlichen Versorgung der Vostok-Station mit Nahrungsmitteln, Treibstoff und anderen Gütern. Insbesondere für diese Transporte wurde mit dem Kettenfahrzeug Charkovchandka, richtig, Charkovchandka nennt man das, einer der wenig speziell für die Antarktis entwickelten Landfahrzeuge eingesetzt. Ganz kurz zum Wasserverkehr. Der einzige Hafen der Antarktis befindet sich ebenso bei der McMurdo-Station. Die meisten Küstenstationen haben Ankerplätze vor der Küste, von wo man aus Waren mit kleinen Booten, Frachtkähnen oder Helikoptern an Land bringen kann. Einige Stationen haben einfache Werfteinrichtungen. Alle vor Anker liegenden Schiffe dürfen laut Artikel 7 des Antarktis-Vertrages, dazu komme ich später noch kurz, inspiziert werden. Eine Anzahl von Ausflugsschiffen, von großen Motorbooten bis zu Yachten und Expeditionskreuzfahrtschiffen besucht die antarktische Halbinsel während des südlichen Sommers, vor allem Jänner bis März. Die Mehrzahl davon ist in Ushuaia basiert bzw. nutzt diesen Hafen als Ausgangsort. Kommen wir zum Luftverkehr, sicherlich auch etwas, was mich als Flugbegleiter, als Börser bei einer großen österreichischen Fluglinie interessiert. Der Teil des Verkehrs in der Antarktis wird durch Luftverkehr aufgebracht, beziehungsweise ein relativ großer Teil. Hier werden Flugzeuge und Helikopter logischerweise genutzt. Es gibt 27 Landeplätze für Helikopter auf staatlichen Stationen. Es gibt zwei zusätzliche, diese werden durch private Unternehmen bereitgestellt. Das ist der Stand von 2003, das ist auch schon eine Zeit her, also was ganz Aktuelleres habe ich leider nicht bekommen. Beinahe jede Station der 85 hat eine Art von Flugstreifen, die häufig aus Schotter, Eis oder eben zusammengedrückten Schnee besteht. Flughäfen in der Antarktis unterliegen strengen Restriktionen durch extreme geografische und saisonbedingte Konditionen. Sie erreichen keine ICAO-Standards und eine Anflugbewilligung muss von der jeweiligen Organisation eingeholt werden. Unter anderem fliegt die australische Fluggesellschaft SkyTraders regelmäßig hin und sie unterhält sogenannte zivile Verkehrsverbindungen. Sehr interessant, und das gibt es auch in meinem YouTube-Video, einige gute Fotos. Und es gibt einen Link, den ich in der Infobox in meinem YouTube-Video dazugegeben habe. Der Link ist auch im Artikel von meinem Bezirk AT drinnen. Und ich gebe den Link auch dazu in den Podcast. Wahnsinnig faszinierend finde ich, dass erst unlängst, vor einigen Monaten, Wochen, ein Langstrecken-Airbus vom Typ A340. Ich bin selber als junger Flugbegleiter diesen Typ geflogen, wie wir den noch hatten. Der Charterfluglinie High Fly in der Antarktis gelandet ist. Das Flugzeug mit der Kennzeichnung 9H-SOL brachte Polarforscher und Touristen zur Wolf's Fang Runway, also Wolf's Fang Flughafen, in der Region König Maud Land in der Antarktis. Die Medien haben da ziemlich groß berichtet. Wie gesagt, schaut euch das Video an, das gibt es auch auf YouTube. Ich habe es auch auf meinem YouTube-Kanal in meiner Playlist unter Aviation gespeichert. Ich finde es wirklich faszinierend. Es waren auch total relativ wenig Leute an Bord. Ich glaube nur 40 oder 50. Und dieses riesige Langstreckenflugzeug mit seinen vier Strahlen, das heißt mit seinen vier Triebwerken, und auch total weiß lackiert. Flyer hat eine sehr dezente Lackierung, aber dieser 340er war nur weiß lackiert, was natürlich einer gewissen Skurrilität nicht entbehrt. Ein weißes Flugzeug landet in der weißen Gegend. Ist da wirklich auf diesem Flughafen, auf dieser Schneepiste gelandet? Also Es gibt Flugzeuge, die natürlich landen, eben die vorher erwähnte australische Fluglinie, die fliegen mit dem Airbus 320, den fliege ich hauptberuflich auch. Auch eine 767, das ist ein Boeing-Mittelstreckenflugzeug. Aber ein 340 ist meines Wissens das unter Anführungszeichen größte Verkehrsflugzeug, was jemals dort gelandet ist. Das hat schon eine gewisse Faszination. Und wie gesagt, schaut euch das Video an, das ist eine coole Sache. Die Medien haben in letzter Zeit, wie ich schon gesagt habe, intensiv darüber berichtet. Ist es doch wirklich sehr selten, dass so ein großes Flugzeug quasi nirgendwo dort auf so einer Schneepiste landet. Diese Wolf's Thank Runway ist ein privat betriebener Flugplatz und der ist vom Unternehmen White Desert Limited errichtet worden. Die ins Eis gezogene Landebahn ruht auf einem 1,4 Kilometer dicken, blau schimmernden Gletschereis und liegt gut 5 Flugstunden oder 4600 Kilometer von Kapstadt entfernt. Meines Wissens ist dieser Flug auch von Kapstadt weggegangen. Einer der größten Städte Südafrikas, im Südwesten dieses Landes gelegen, also ganz im südwestlichen Teil des afrikanischen Kontinents, und dann ging es quasi noch weiter in den Süden hinunter, 4600 Kilometer weit in die Antarktis. Kommen wir zu den vorher von mir schon erwähnten rechtlichen, geografischen und rechtsstaatlichen internationalen Angelegenheiten. Es gibt unterschiedliche Vertragsstaaten. Da ist auch, richtig, man will es nicht glauben, auch Österreich dabei. Bei den Vertragsstaaten im antarktischen System unterscheidet man zwischen Konsultativstaaten und normalen Vertragsstaaten. Konsultativstaaten sind, beziehungsweise um ein Konsultativstaat zu werden, muss ein Staat erhebliche wissenschaftliche Forschungsarbeit durchführen und eine wissenschaftliche Station in der Antarktis einrichten oder eine wissenschaftliche Expedition entsenden. Ein Konsultativstaat ist bei den Konsultativtagungen auch stimmberechtigt. Die 12 Staaten, die den Antarktisvertrag am 1. Dezember 1959, also das ist schon eine ganz schön lange Zeit her, unterschrieben, sind die Konsultativstaaten. Das sind Argentinien, Australien, Chile, Frankreich, Großbritannien, Neuseeland und Norwegen, die alle Gebietsansprüche in der Antarktis erheben, sowie Belgien, Japan, die heutige Russische Föderation, ehemals Sowjetunion, Südafrika und die Vereinigten Staaten, die keine territorialen Ansprüche in der Antarktis erheben. Seit 1961 haben weitere 33 Staaten diesen Vertrag unterschrieben. 16 von diesen wurden später zu Konsultativstaaten, jedoch ohne Aussicht auf territoriale Gebietsansprüche. Neben den 12 Signatarstaaten zählen zu den Konsultativstaaten heute Polen, Deutschland, Brasilien, Indien, die Volksrepublik China, Uruguay, Italien, Schweden, Spanien, Finnland, Peru, Südkorea, Ecuador, die Niederlande, Bulgarien, die Ukraine, Tschechien. Auch die ehemalige DDR unterschrieb 1974 den Vertrag und wurde 1987 Konsultativstaat. Die Vertragsstaaten, die 1961 dazukommen, sind die ehemalige Tschechoslowakei, jetzt nicht mehr, die Dänemark, Rumänien, Papua-Neuguinea, Ungarn, Kuba, Griechenland, Nordkorea, seit 1987 eben auch Österreich, Kanada, Kolumbien, die Schweiz, Guatemala, Slowakei, Türkei, Venezuela, Estland, Belarus, Monaco, Portugal seit 2010, Malaysia seit 2011, Pakistan seit 2012, Kasachstan seit 2015, die Mongolei seit 2015, Island und Slowenien seit 2019. Diese Staaten sind bei den Konsultativtagungen nicht stimmberechtigt. Also einen Teil darüber quasi, das ist jetzt mein Gutdünken darüber, was in der Antarktis quasi ein bisschen mitzugeschehen hat, so müsste man es richtig sagen, da ist auch Österreich dabei. Jetzt kommt es zu den geschichtsträchtigen Expeditionen. Leider Gottes mit Todesfolge die berühmt-berüchtigte Amundsen und Scott-Expedition aus dem Jahre 1910. Auch darüber gibt es schon einige Dokumentationen, sehr interessante und gut gemachte TV-Dokumentationen, und da habe ich auch ein bisschen recherchiert. Vielen Dank an dieser Stelle auch an das Infomaterial von der Wikipedia. Legendär und auch katastrophal endete eben einer dieser ersten bekannten Expeditionen in der Antarktis. Der Brite Robert Falcon Scott und der Norweger Roald Amundsen waren beide Polarforscher und die brechen 1910 auf und lieferten sich im Dezember 1911 ein Wettrennen, ein extremes Wettrennen. Und ich habe viel davon im TV gesehen und war wirklich, muss ich ehrlich sagen, schaurig schön, ein Wettrennen in der Antarktis. Die Entscheidungen endeten leider dramatisch. Der Juni 1910, Amundsen startet seinen Weg zur Antarktis. Es ging darum, die damals noch ziemlich unerforschte Antarktis noch genauer zu erforschen, beziehungsweise den Südpol direkt zu erreichen. Eigentlich plante der Norweger Roald Amundsen schon lange eine Expedition in die Arktis. Er wollte mit dem Schiff Fram, F-R-A-M geschrieben, ins Nordpolarbecken fahren, sich dort im Eis einschließen lassen und sich so in 4 oder 5 Jahren zum unentdeckten Nordpol treiben lassen. Doch Anfang September des Jahres 1909 verkündeten zwei andere Abenteurer, sie hätten den Pol schon erreicht. Frederick Cook und Robert Edwin Peary. Amundsen schwenkte um. Wenn er schon nicht mehr der erste Mensch am Nordpol sein konnte, wollte er zumindest als erster seinen Fuß auf den Südpol setzen. Am 7. Juni 1910 brach Amundsen zu einer Antarktis-Expedition auf, die im wahrsten Sinne des Wortes in die Annalen der Geschichte einging. Sein Widersacher war der Brite Robert Falcon Scott mit seinem Team. Der machte zur selben Zeit ebenso einen Start in Richtung Antarktis, und zwar für das britische Empire. Er wollte auch den Südpol erreichen. An Bord der Terra Nova, das war sein Segelschiff, segelte er zur Antarktis. Es wurde der Auftakt zu einem spannenden, dramatischen, aber auch leider Gottes sehr, sehr tragischen Episode in der Polgeschichte. Der Wettlauf zum Südpol begann. Akribisch hatte Roald Amundsen seine Expedition vorbereitet, legte zahlreiche Nahrungsmittel und Ausrüstungsdepots an und erkundete vorher die Umgebung. Es war eigentlich eine sehr, sehr clevere Sache. Dabei verließ er sich auf althergebrachte, bewährte Methoden mit Schlitten und insgesamt 116, wirklich, diese Zahl muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 116 Hunden wollte sich die norwegische Expedition auf dem ewigen Eis bewegen. Amundsen war sehr, sehr erfahren im Umgang mit Schlittehunde gespannen. Scott dagegen lehnte die Hunde als unbritisch ab und verließ sich auf sibirische Ponys und Motorschlitten, die damals noch eher neu waren. Mitte Oktober 1911 begann der antarktische Frühling, der perfekte Zeitpunkt für den Marsch zum Südpol. Am 20. Oktober brach Amundsen gemeinsam mit 4 Mitstreitern und 52 Hunden auf. Während der gesamten Reise errichteten sie Schneehügel, in die sie jeweils ein Stück Papier hineinlegten. Darauf notierten sie die genaue Position des Hügels sowie Richtung und Entfernung zum nächsten Hügel im Norden, um den Weg zurück wiederzufinden. Amundsen wollte eigentlich den Nordpol erobern, wie vorher schon erwähnt, doch die Pläne scheiterten, als sowohl Peary als auch Frederick Cook zeitgleich beanspruchten, diesen schon erreicht zu haben. Dann hat er die ganze Sache aufgegeben. Fast unmenschliche Bedingungen für Amundsen Scott in der Arktis gab es leider. Die Expeditionen kämpften sich durch Eisspalten, Schneestürme und Nebel. Die Kälte setzte den Abenteuern extrem zu, ebenso den Lasttieren. Und langsam gingen sowohl Amundsen als auch Scott die Vorräte aus. Amundsen immerhin konnte die Hälfte seiner Hunde töten. Das war auch so vorgesehen, so tragisch es klingt, das war so vorgesehen. Als sie nach dem letzten Gletscheraufstieg nicht mehr gebraucht wurden und sie an die verbliebenen Hunde verfütterte. Also er hat Hunde getötet, um die anderen Hunde zu füttern, um weiterzukommen. Am 8. Dezember 1911 begann für Amundsen der letzte Abschnitt der Reise. Das Wetter hatte sich damals gebessert, der Weg zum Südpol war frei. Ein paar Zitate und Aufzeichnungen, auch danke an die Wikipedia an dieser Stelle, von Roald Amundsen. Zitat: Dichtes Schneegestöber und vom Sturm aufgejagte Schneewehen. Himmel und Erde verschwammen ineinander. Nichts war zu sehen. Trotzdem ging es glänzend vorwärts. Die ganze Zeit über musste man sich aus Nasen, Wangen und Ohren auftun, an denen es einen erbärmlich fror. Natürlich hielten wir dabei nicht an, dazu hatten wir keine Zeit. Wir zogen einfach während des Marsches einen Fausthandschuh aus und legten die warme Hand auf die erfrorene Stelle. Das war ein Zitat von Amundsen. Scott fällt damals in der Antarktis, in diesem Antarktis-Südpol-Run, hinter Amundsen zurück. Scott hatte zu diesem Zeitpunkt schon einen großen Rückstand auf Amundsen. Die Motorschlitten versagten in der extremen Kälte. Da hat er sich leider verkalkuliert. Er hatte die extremen Wetterbedingungen am Südpol schwer unterschätzt. Einer seiner Mitstreiter nannte die Expedition später The Worst Journey in the World, die schlimmste Reise der Welt. Bei Temperaturen von minus 23 Grad stapften die damals falsch ausgerüsteten Abenteurer durch den Schnee und hatten zu wenig Lebensmittel und Brennholz bei sich. Amundsen schaffte es als erster, den Südpol zu erreichen. Amundsen erreichte schließlich am 14. Dezember 1911 mit seinem Begleiter als erster Mensch den Südpol. Nach einer Strecke von sage und schreibe 2600 Kilometern in 99 Tagen. Als Robert Scott am 17. Jänner 1912 eintrifft, findet er ein Zelt vor, auf dem die norwegische Flagge weht. Das muss natürlich extrem schlimm für die britische Expedition gewesen sein und war natürlich mehr als nur demotivierend. Der Wettlauf zum Pol erreicht seinen traurigen Höhepunkt jedoch erst bei der Heimreise. Und jetzt kommt's. Auf dem Rückweg kommen alle Teilnehmer der Scott-Expedition tragisch ums Leben. Robert Scott selbst stirbt vermutlich, man schätzt, man weiß es nicht ganz genau, am 29. März 1912, nur 18 Kilometer vom Depot seines Basislagers entfernt. Erst im November fand ein Suchtrupp die gefrorenen Körper in Zelten. Also 8 Monate danach. Das muss man sich mal vorstellen. Roald Amundsen dagegen hatte schon am 26. Januar 1912 sein Basislager wieder erreicht. Sogar 11 Hunde von dieser großen Anzahl, die ich vorher erwähnte, hatten die Reise überlebt. Seine akribische Vorbereitung hatte sich gelohnt. Die Antarktis, eines der größten Naturschutzgebiete unserer Erde. Bewahren wir sie, schützen wir sie, erforschen wir sie weiter friedlich. Zum Nutzen und Wohle von uns allen. Wie ich schon vorher gesagt habe, gibt es ein passendes Impressionsvideo dazu auf YouTube. Die Links seht ihr hier in den Informationen meines Podcast-Kanals. Die Links könnt ihr auch auf meinem YouTube-Kanal unter youtube.com/c/Philipp Sternegler sehen. Und den ganzen Artikel auch zum Nachlesen gibt es auf den Bezirksblättern meinbezirk.at/Moedling für Mödling. Ich sage danke, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Informationen über die Arktis auf diesen Wege geholt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und an dieser Stelle freue ich mich, wenn ihr bei meinem Podcasts weiter dabei bleibt. Die Podcasts gibt es, wie gesagt, über das bekannte Anchor-Format weiter zu hören. Ihr könnt es auf Spotify hören, auf Apple Podcasts, auf Breaker und auf vielen anderen Podcast-Kanälen. Ich empfehle euch auch meinen YouTube-Kanal, den ich vorher erwähnt habe, und schaut auch auf meinbezirk.at vorbei, beziehungsweise gebt in Google einfach mein Bezirk Philipp Steinregler ein, beziehungsweise es wird auch Philipp Steinregler reichen, wenn ihr das eingibt, da findet ihr auch einiges. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch interessiert und das geht es. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Wie man an dieser Stelle viel Gesundheit, wenn man den Gerüchten hören darf, vielleicht haben wir es irgendwann mal überstanden, diese schreckliche Pandemie. Wie gesagt, als Zeitvergleich, diesen Podcast zeichne ich gerade jetzt am 14. Februar 2022 auf. In den nächsten Tagen werde ich ihn veröffentlichen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis bald. Alles Liebe, euer Philipp Steinregler.